ARD Sounds.
Ciao ragazzi, einmal kurz vorab. In dieser Folge und auch bei zukünftigen Gästen aus der Politik geht es mir null um Parteipolitik. Ich bin Profisportler und kein Politexperte. Mich interessiert kein Parteibuch, sondern nur der Mensch. Wie geht man mit diesem extremen Druck um und wie bleibt man mental gesund? Hendrik Wüst macht heute den Anfang, aber wir werden ab jetzt öfter mal Gäste aus der Politik dabei haben, um einfach die menschliche Seite zu zeigen. In unserem Podcast wollen wir nämlich ganz bewusst Menschen aus verschiedensten Bereichen zu Gast haben. Denn, und das ist am Ende die einzige Wahrheit, mentale Gesundheit betrifft uns alle. Was passiert mit einem Menschen, wenn Politik nicht nur Beruf ist, sondern eben auch Identität wird? Wenn jede Aussage bewertet wird, jeder Fehler öffentlich wird? Und das war fast die wichtigste Frage, die wir besprochen haben, wie schafft man es trotzdem, Nähe, Familie und echte Ruhe nicht zu verlieren? Wie schafft man es also, Mensch zu bleiben? Und ich glaube, dieses Gespräch hat unglaublich viel in mir selbst bewirkt, hat auch die Sicht auf einige Dinge verändert. Und deswegen wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei Wie geht's? Hendrik Wüst.
Das ist Wie geht's?
Hendrik Wüst. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie geht's? Lieber Hendrik, ich danke dir vielmals, dass du der Einladung in den Podcast gefolgt bist. Ich freue mich auch sehr darauf, heute in eine etwas fremde, für mich fremde Welt einzutauchen. Und deswegen freue ich mich ganz doll auf das Gespräch. Bevor wir damit aber starten, muss ich dir natürlich erstmal die Frage stellen, wie geht's dir, treu dem Podcast?
Mir geht's prima. Die Welt ist in Unordnung und es gibt unglaublich viel zu tun und tausende Probleme, aber mir persönlich geht's prima. Bin vor ein paar Wochen zum zweiten Mal Papa geworden. Mm. Letztes Wochenende haben 66% der Menschen in Nordrhein-Westfalen für Olympia gestimmt, also prima.
Viele positive Sachen. An der Stelle natürlich erstmal herzliche Glückwünsche.
Vielen Dank.
Ich bin auch Vater von zwei jungen Kindern. Ich hoffe, dass der Schlafmangel nicht zu sehr reinkicken wird in der nächsten Zeit.
Wir sind
Zeit,
auf gutem Weg. Es wird besser von Woche zu Woche.
Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Zu Anfang würde ich dir gerne eine Frage stellen wollen, weil ich das mir in meinem Alltag schon relativ, weil mir das sehr anstrengend vorkommt, aber ich glaube in deinem noch viel mehr. Und zwar ist das die Tatsache, dass man ja zumindest von außen draus geschaut, sehr fremdbestimmt ist. Der Tag wird einem so ein bisschen vorgeschrieben. Man muss bei Terminen erscheinen und kann dann nicht so wirklich richtig selber drauf einwirken. Das ist im Fußball genauso. Nehmen Sie das als Belastung wahr, dass quasi der Tag so von Ihnen von morgens bis abends durchgetaktet ist, ohne dass man da großartig sich Pausen rausnehmen kann?
Also ich plane mir sogar Pausen extra ein, weil sonst geht's auf Dauer nicht. Ich bin jetzt 20 Jahre Landtagsabgeordneter. Seit 2017 war ich Minister, jetzt Ministerpräsident. Man braucht Pausen, und zwar die kleinen Pausen, wo dann einfach im Kalender auch darauf geachtet wird, dass ich mal ein Mittagessen bekomme. Ja, das ist ganz banal. Es wird sonst der eine sagt, komm, der Termin von 11 bis 12, der nächste sagt, von 12 bis 13 Uhr musst du jetzt dies und das wolltest du machen. Und dann geht's von 13 bis 14 Uhr, kommt da wieder was. Und jeder denkt halt an seinen Termin, den er bei mir hat oder den, der bei mir reingebucht wird. Und niemand denkt an Essen. Also ich achte da sehr drauf. Da sind tolle Leute, die sich um meinen Kalender kümmern und die haben da klare Leitlinien bekommen, ballern mir den Tag voll mit allem, was ich entscheide, was ich machen will. Die bauen die Puzzleteile, über die ich vorher entschieden habe, zusammen. Aber es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende und dazwischen gibt es auch mal eine Mittagspause.
Und war das in deiner Karriere immer so oder war das auch so ein Lernprozess? Weil ich könnte mir vorstellen, dass man da auch so ein bisschen erst reinwächst und vielleicht am Anfang eher so sagt, ja, alles was geht und ich übernehme mich erstmal. Haben Sie da vielleicht auch, jetzt bin ich schon wieder bei Sie, Entschuldigung, hast du da irgendwann auch gemerkt, dass du dich da bewusst zurücknehmen musst, weil ansonsten könnte es vielleicht auch zu viel werden?
Absolut. Habe ich komplett verkehrt gemacht. Also ich hab ganz viel aus eigenen Fehlern gelernt, was auch den Umgang mit mir selbst angeht. Also ich hatte das große Privileg, schon in jungen Jahren verantwortungsvolle Aufgaben zu bekommen und habe gearbeitet wie ein Irrer. Und ich war so erzogen worden, weiß ja, wo ich herkomme, aus Rehde, kleine Stadt im westlichen Münsterland. Meine Eltern aus dieser Nachkriegsphilosophie geprägt, kannst du was, dann hast du was, dann bist du was, aber arbeiten, fleißig sein und so weiter. Und immer wenn es ein Problem gab, mehr arbeiten, mehr anstrengen. Ja? Und das war gar nicht schlimm, aber wenn du später, ich war dann in jungen Jahren Generalsekretär der CDU Nordrhein-Westfalen, das ist jetzt aus heutiger Sicht und aus der Perspektive anderer Leute vielleicht nichts Besonderes, aber in dem Alter war das schon was Besonderes. Mhm. Und ich habe einfach gedacht, okay, hier ist ein Problem, mehr Arbeit. Und irgendwann habe ich gemerkt, das andere wäre jetzt richtig. Und das haben mir auch zum Glück ältere Weggefährten gesagt. Ich erinnere mich an Helmut Linsen, früherer Finanzminister, kam vom Niederrhein und gesagt, Junge, mach mal Pause. Nach Phasen der Anspannung brauchst du Phasen der Entspannung. Und dann musst du am Wochenende auch mal nichts machen. Und als er es mir zum ersten Mal gesagt hat, bin ich sozusagen über diese gelbe Ampel gedanklich rübergefahren und habe gesagt, ah komm, ich komme schon klar, ich bin jung und so weiter. Und beim zweiten Mal habe ich gedacht, Moment, das hast du mir schon mal gesagt, ich hätte schon drauf hören sollen. Und dann habe ich auch angefangen drauf zu hören. Also Pausen machen, mal ein freies Wochenende, mal frühstücken, bevor man aus dem Haus geht. Eine Mittagspause machen, wo man nicht in einer Sitzung nur was isst und eine Stunde später schon irgendwie komplett vergessen hat, was man isst. Der Körper hat es auch irgendwie nicht richtig wahrgenommen. Und das muss ja gar nichts Besonderes sein. Ich laufe heute einfach manchmal rüber von der Staatskanzlei in den Landtag. Das ist eine ordentliche Kantine. Esse da mein Ding. Mhm. Manchmal kommt gar keiner mit. Dann sitze ich da alleine am Tisch, gucke auf den Rhein. Die 20 Minuten, Viertelstunde. Das lernt man mit der Zeit. Ich glaube, das nennt man in Summe Lebenserfahrung. Was man da braucht. Da ist auch jeder anders.
Ja, das, ich kenne das. Ich kenne das vom Fußball auch. Da glaube ich auch, ich hatte da letztens nur eine Diskussion drüber, dass das vor allem Erfahrung, glaube ich, ist, die ja man nicht so wirklich erkaufen kann. Und ich glaube, manchmal muss man dann diese Fehler machen, um dann auch zu erkennen, dass man einen Schritt zurück machen muss. War es bei dir damals schon eine richtige Auswirkung? Also hast du das körperlich gespürt, dass es zu viel wurde, oder warst du da quasi noch rechtzeitig mit dem Umdenken in deinem Kopf?
Ich habe das gespürt. Ich hatte körperliche Malessen. Ich habe in meiner Jugend ganz viel Sport gemacht. Ich habe ganz viel Handball gespielt und zusätzlich natürlich Schulsport, Schul-AG. Also jeden Tag eigentlich Sport, jeden Tag mit dem Fahrrad nach Bocholt zum Gymnasium gefahren, im Studium schon kaum noch oder wenig und dann Berufseinstieg null, kaum noch die Alltagsmobilität mit dem Fahrrad, sondern immer nur Auto, Bahn, Flugzeug und so weiter. Und das habe ich gemerkt. Ich hatte dann auch ein körperliches Problem, nichts Wildes, aber das war durch Ernährung bedingt. Ich habe immer gerne deftig gegessen. Wäre zwar nicht dick, aber mir ging es einfach nicht gut. Und dann habe ich das auch körperlich gemerkt, ja. Und das war alles dann wieder zu verändern. Aber heute zum Beispiel versuche ich auch ein komplett freies Wochenende im Monat zu haben. Sonst ist immer irgendwas. Ich versuche dann an dem Wochenende auch vielleicht nicht ganz so viel zu telefonieren oder auch mal gar nichts. Nur Familie, Sport, Bewegung. Ich freue mich jetzt am vorliegenden Wochenende. Ist wieder Zeit für eine längere Tour mit dem Gravelbike. Dann fahre ich durch Münsterland oder auch mal rüber nach Holland oder zum Niederrhein. Kopffreie Bewegung. Das ist so meine Art, mit dem umzugehen, was ich gelernt habe, was ich brauche.
Ja, das klingt teilweise so banal. Du sprichst von einem freien Wochenende, das ja für viele da draußen normal ist und ja auch, glaube ich, so mit der wichtigste Grund ist, warum man dann am Anfang der Woche wieder Gas geben kann. Was mich in dem Kontext noch total interessiert, wir haben gerade darüber gesprochen, dass man teilweise sich am Limit bewegt, dass man teilweise auch mal drüber ist und sich auf der anderen Seite aber auch diese Pausen nimmt. Und in diesem Kontext, und das muss man ja auch ganz klar sagen, lebst du in einem Geschäft oder bist in einer Welt unterwegs, wo es wenig Raum für Fehler gibt, beziehungsweise wo teilweise eine falsche Aussage schon zu erheblichen Konsequenzen führt. Gibt es da etwas, das dich davor schützt? Oder anders gefragt, wie beschützt du dich davor? Weil am Ende des Tages sind es ja menschliche Fehler, die passieren können, auch mal im Eifer des Gefechts, auch mal durch Ermüdigkeit, durch mentale Müdigkeit. Hast du da eine Strategie gefunden, dich zu beschützen?
Wahrscheinlich, ohne dass ich sie jetzt richtig beschreiben kann, ist das auch Teil von Erfahrungen, die man über viele Jahre macht. Ich war jetzt immer eher ein introvertierterer Typ im größten Teil meines Lebens. Dann wird jetzt wahrscheinlich Leute geben, die sagen, na, das hat sich aber geändert. Ja, stimmt. Ich hatte einen schlauen Lehrer, der hat gesagt, immer erst hier oben einschalten und dann reden. Das ist für alle Lebenslagen eine gute Methode, auch für Politiker, aber es gibt es nicht. Und man muss bleiben, wer man ist. Man muss sein, wer man ist. Und entweder das passt und die Leute akzeptieren einen so, oder eben nicht. Ich glaube, wenn man jetzt sagen würde, in dieser Welt, in der keine Fehler verziehen werden, verstelle ich mich total, dann geht's total schief. Es ist auch nicht so, dass in der Politik keine Fehler verziehen werden. Ich glaube, Dickköppigkeit wird nicht verziehen. Aber man kann Fehler machen, aber man muss dann auch bereit sein, den zu korrigieren. Und wenn er öffentlich sichtbar wird, muss man ihn auch eingestehen, muss man sagen, da habe ich mich geirrt. Das ist menschlich und Politiker sind Menschen und da sollten sie sich selber auch gar nicht versuchen, irgendwie abzutrainieren.
Ja. Finde ich eine total starke und tolle Aussage. Und ich persönlich bin auch sehr großer Fan von zweiten Chancen und ich kenne das aus meinem Geschäft auch, wo Fehler, naja, geht so, toleriert werden und wo man auch direkt gecancelt wird, wenn man mal ein Gegentor verschuldet oder irgendwas macht, was den Leuten da draußen nicht gefällt. Und wir kennen das ja mittlerweile alle. Jeder hat zu irgendeinem Thema immer was zu melden. Aber was ich trotzdem merke, auch wahrscheinlich, weil ich älter werde, ist die Tatsache, zumindest fällt mir das auf, dass wir eine sehr schlechte Fehlerkultur in Deutschland haben. Dass wir also nicht hingehen und sagen, pass auf, du hast einen Fehler gemacht, das ist in Ordnung und jetzt geht's weiter. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass die Leute auf Fehler der anderen warten. Teilst du dieses Gefühl und wenn ja, woran glaubst du, liegt das?
Hey, das ist schwer zu sagen, woran das liegt. Feststellen tue ich das auch. Wir haben das immer im ökonomischen, im wirtschaftlichen Kontext. Ist mir dieser Gedanke als erstes Mal begegnet, während man, so wird es immer gesagt, im Silicon Valley hat jeder, der einen Erfolg hat, schon 5 Dinge vor die Wand gesetzt. Und während in Deutschland eine Pleite oder dass man ein Geschäft schließen musste, eine Idee nicht geklappt hat, ein Leben lang nachhängt. Ich bin nicht sicher, ob das heute noch so ist. Die Startup-Kultur hat schon auch eine starke prägende Wirkung im Diskurs. Da verändert sich wahrscheinlich schon was. Ansonsten finde ich, ist aber der Befund ja total richtig beschrieben, diese Lust am Fehler des anderen in der Politik oft weit noch einen Schritt weiter bewusst jemanden misszuverstehen, bewusst sich aufzuregen über das, was jemand angeblich gesagt hat, und dann wird vorne ein halber Satz weggeschnibbelt und hinten ein halber Satz weggeschnibbelt. Dann wird es in anderen Kontext gemacht, reißerisch, mit Musik hinterlegt, ein paar Bilder drumherum gepackt, läuft durchs Internet, alle regen sich auf, wenn man fragt, Moment, kann ich das ganze Ding mal sehen? Sieht das ganz anders aus. Und das ist, finde ich, ist im menschlichen Umgang nicht gut und macht natürlich auch das, was für eine Demokratie wichtig ist, auch kaputt. Es muss ja Streit geben, es muss ja Debatte geben. Und dann sind wir wieder bei dem, was wir gerade besprochen haben. Wenn jeder glaubt, dass jeder Satz, wo er sich positioniert zu einer Sache, ihm nachher um die Ohren fliegt, dann sagt keiner mehr was. Das ist auch nicht richtig. Wir brauchen ja eine offene Auseinandersetzung. Aber wir müssen uns auch zugestehen, dass wir Menschen sind, die mal Gedanken entwickeln. Da vielleicht mal einer kurz gedanklich links abbiegt und das war vielleicht nicht richtig. Und dann kommt nur das wieder rein und relativiert ist. Wenn wir uns das nicht mehr zugestehen, dann verkehren wir demnächst nur noch schriftlich miteinander und lassen vorher 5 Leute drauf gucken oder reden alle wie die Roboter.
Ja.
Das ist nicht gut.
Ich find das total spannend, was du sagst, weil natürlich komme ich aus einer ganz anderen Welt und trotzdem erkenne ich komplett die Parallele. Ich hatte da letztens auch noch mit einem Medium drüber diskutiert, weil er mir damals nicht glauben wollte oder zu dem Zeitpunkt nicht glauben wollte, dass er eine große Verantwortung auch dafür hat, wie wir als Fußballer uns entwickeln und wie wir uns auch äußern. Weil wenn man, wie du gerade angesprochen hast, immer alles aus dem Kontext reißt und nur quasi die Schlagzeile positioniert als Reel auf Instagram, dann ist klar, dass irgendwann nur noch Fußballer dastehen, die irgendwie möglichst keine Angriffsfläche bieten wollen, weil sie halt eben Angst haben irgendwie vor Morddrohungen oder vor irgendwelchen anderen Beschuldigungen, nur weil eben ein Interview bewusst falsch verstanden wird. Und um den Ball mal vielleicht zurück zu dir zu spielen, hast du das Gefühl, dass die Politik sich auch dahin entwickelt oder dahin entwickeln könnte, dadurch, dass die Medien teilweise so reißerisch sind und man einfach nur noch versucht, so wenig wie möglich Angriffsfläche zu bieten?
Es gibt zwei Entwicklungen. Auf der einen Seite weiß man das und auf der anderen Seite ist ja eine große Sehnsucht nach Authentizität da, dass Leute einfach ehrlich sind. Ich habe zwei tolle Minister, die stehen da total für. Unser Innenminister Herbert Reul, unser Arbeitsminister Kai-Josef Laumann, die reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und die Leute finden das gut. Insofern würde ich nie sagen, Politik kann nur erfolgreich sein, wenn. Die reden kein dummes Zeug, das sind schlaue Leute. Dummes Zeug reden ist immer nicht gut, aber es gibt schon, glaube ich, sozusagen die Schere im Kopf. kriegt man Ärger für bestimmte Dinge oder nicht. Und das kann ich kann das bei mir nicht genau sagen, dass ich so, jetzt hole ich diese Schere raus. Aber ich glaube, das gehört zu der Erfahrungswelt von vielen Jahren Politik einfach dazu. Und dann gibt es den Lacher von Armin Laschet, der dann, ja, da gibt es Leute, die sagen, ja, die Kanzlerschaft gekostet. Ich glaube, es war ein bisschen komplexer, wie immer. Und das verstärkt natürlich, dass man sich schon klar ist, das Wort hat Gewicht. Und das muss man auch annehmen. Das Wort hat Gewicht. Ich kann mich nicht benehmen wie auf eine Hose. Ja. Ich kann nicht einfach irgendwas Zeug erzählen und nachher sagen, ja komm, ich hatte 3 Bier zu viel, was soll's. Der Teil ist total klar. Und danach fängt aber so an, dieser Punkt, man muss schon bleiben, wer man ist und authentisch sein. Und der eine ist halt dann so oder so. Ich bin jetzt vielleicht eher so ein ruhigerer Typ als andere, die extrovertierter sind. Aber ich glaube, wir müssen darum kämpfen, wir selber bleiben zu können. So, und wenn ich das sagen darf, ich gucke ja natürlich auch Sportschau und so. Mir fällt das oft bei jungen Fußballern auf, die dann Interviews geben, wo sie sich dann auch sehr klar festhalten an vermutlich eintrainierten Sätzen. Aber wenn man dann weiter zurückschaut in die Geschichte, hat man auch einen Olli Kahn gesehen, der einfach so als typisch schon so etabliert war, der gesagt hat, wir brauchen Eier. Ja, also würde jetzt ja kein PR-Berater einem 19-Jährigen, der sein Debüt in der Fußball-Bundesliga hat, irgendwo eingeladen wird zum Interview, würde er hier sagen, Himmels Willen, sag das nicht. Bei Olli Kahn gehörte das dazu. Mhm. Und so schafft sich dann jeder über die Zeit auch seinen Raum, vielleicht auch mal die Gäule loszulassen, wenn ihm danach ist. Aber es gibt ja eben auch ruhigere Leute. Ich bin jetzt auch eher so ein ruhigerer Vertreter. Ich schüttel mich nicht nach dem Interview, weil ich eigentlich noch 50 andere Sachen rausgehauen hätte. So ist das bei mir nicht. Aber ich verstehe schon, wenn junge Fußballer genauso wie junge Politiker, die in dieser Zeit anfangen und nicht wie ich irgendwie 90er, 2000er in die Politik losmarschieren, heute schon viel vorsichtiger sind.
Ja, ich glaube, das ist eine Konsequenz, die sich fast automatisch ergibt. Ich meine, das ist die Realität, dass bei den Vereinen mittlerweile die Interviews auch 5-mal korrigiert werden, bevor sie veröffentlicht werden. Egal, was man sagt, da wird auch von Medienseite bei den Vereinen möglichst darauf geachtet, dass man so wenig wie möglich Schlagzeilen kreiert. Und das führt natürlich dann dazu, dass auch die Spieler so konditioniert werden, dass sie so wenig wie möglich sagen. Und das finde ich halt total schade, weil wenn wir dann eben über dieses authentische Auftreten sprechen, sowohl im Fußball als auch in der Politik, glaube ich, dann ist das immer der richtigste Weg, weil er eben dazu führt, dass man zumindest mal sich nicht verstellt hat.
Gibt es denn da im Fußball unterschiedliche Kulturen? Du kennst den deutschen Fußball gut, du kennst aus deiner Jugend den niederländischen Fußball, jetzt Italien schon lange. Gibt es da einen Unterschied? Sind die Gesellschaften da irgendwie toleranter in Italien, weil die mehr Temperamente haben? Oder haben sie es überhaupt? Weiß ich nicht, aber ja, vermutlich.
Ja, es klingt immer so blöd, aber ich muss schon sagen, dass es da einen Unterschied gibt. Ich habe das Gefühl, dass die deutschen Medien schon sehr darauf bedacht sind, im Bestfall alles klein zu reden und alles erstmal das Glas halb leer zu sehen als halb voll. Da sind die Italiener ein bisschen entspannter insofern, als dass sie den Spielern schon 2, 3, 4, 5 Chancen geben, bevor sie dann mal draufhauen. Wenn sie dann draufhauen, dann hauen sie richtig drauf. Ja, ich frage mich oft, ich werde das auch oft gefragt, vielleicht kannst du mir da auch helfen. Ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist. Ich meine, du bist auch viel unterwegs, du bist auch in anderen Ländern unterwegs. Ist das so einfach in uns, dass wir halt erstmal ja diese Euphorie bremsen möchten und im Prinzip so fast schon hoffen, ja okay, der macht jetzt einen Fehler, damit ich darüber reden kann und ich möglichst kein Kompliment machen muss. Das ist wahrscheinlich jetzt extrem, das weiß ich auch, aber vielleicht weißt du, in welche Richtung der Gedanke geht.
Ich glaube, wenn ich mal anknüpfe an den Gedanken, dass die deutsche Nationalmannschaft immer sozusagen als halb volles Glas beschrieben wird, das ist, glaube ich, insgesamt so. Deutschland ist ein tolles Land. Wir haben so viel Substanz, die Menschen sind ganz überwiegend im Vergleich international gut gebildet und wissen, dass wir also Fleiß zum Erfolg kommen. Wir haben eine Politik der Mitte über die ganze Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, die dafür gesorgt hat, dass wir jetzt so viele Jahrzehnte im Wohlstand, Frieden, mit einem sozialen Ausgleich leben. Und nochmal, es ist vieles verkehrt und man muss vieles besser machen, ist überhaupt keine Frage. Aber wir haben ja immer auch kluge Politiker gehabt und waren ja nicht alles aus meiner Partei, die in den jeweiligen Situationen doch mehr richtig als falsch gemacht haben. Und trotzdem hat man den Eindruck, wir reden selber manchmal zu klein. Vielleicht kommt es daher, dass der Erfolg, den wir haben, daher kommt, nie zufrieden zu sein. Dass wenn man ein gutes Produkt hat, man sagt so, aber bei der nächsten Messe in 2 Jahren gibt es wieder ein Update. Da ist die Maschine, die ich baue, noch besser. Da ist das Produkt, das ich anbiete, vielleicht bei gleicher Qualität, aber noch mal ein paar Prozent preiswerter. Oder dieses Rastlose hat was Positives. Man arbeitet an sich, man lässt auch Kritik zu, man kritisiert sich vielleicht auch selber. Aber manchmal führt es auch zu weit, dann reden wir uns total kaputt und im Bausch und Bogen. Also die Verantwortung der Medien dafür würde ich jetzt als Politiker nie übermäßig unterstreichen, weil da liegt kein Segen drauf, wenn Politiker Medien kritisieren, deren Aufgabe ist, mich zu kritisieren und dabei will ich lieber belassen. Aber der öffentliche Diskurs geht schon zu sehr in die Richtung. Und inzwischen haben wir an den politischen Rändern ja eben auch Leute, die das befeuern. Und das ist, finde ich, so ein Paradoxon. Da wäre ich auch ungern Journalist heute. Da weiß ich auch nicht genau, wie. Ich bin sicher, die sind alle intelligent genug, weil ich viele Journalisten kenne, das sind schlaue Leute, dass sie sich die Frage stellen, sägen wir hier nicht gerade an dem Ast, auf dem wir als Journalisten mit freien Medien geschützt vom Grundgesetz auch sitzen? Denn man muss Probleme beschreiben. Und die gibt es in Deutschland, die gibt es in Nordrhein-Westfalen, auch in meiner Verantwortung. Gibt es Herausforderungen, Probleme, To-Dos ohne Ende? Das ist nicht die Frage. Aber wenn man jetzt Tag für Tag für Tag für Tag für Tag Deutschland, ob es die Nationalmannschaft ist, die Bundespolitik ist, ob es Steuersystem, Sozialsystem, Arbeitsmarkt ist, immer nur schreibt, Desaster, 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 Desaster. Alles ist kaputt. Ja, unter Weltuntergang tut es keiner mehr in der Beschreibung. Da muss man sich nicht wundern, dass dann die politischen Ränder stark werden, die dann sagen, ja, seht ihr, und die CDU hat lange regiert und die SPD hat lange regiert und zusammen haben sie auch schon ziemlich lange regiert. Wohin führt's? Also müsst ihr jetzt doch mal was anderes wählen. Das will niemand. Sondern die Journalisten wollen ihren Job machen, legen Finger in die Wunde und wenn sie ein inhaltliches Motiv haben, wollen sie, dass es besser läuft. Mindestens als Staatsbürger wollen sie das. Das verstehe ich total. Deswegen ist es so ein Spannungsbogen und so ein Paradoxon. Da bin ich froh, dass ich es relativ einfach habe. Ich bin dafür da, die Probleme zu lösen und muss mir keine Gedanken darüber machen, in welchen Worten und in welcher Dimension und Größe ich sie beschreibe.
Ja, total. Finde ich gerade spannend, passt gerade gut ins Thema, deswegen stelle ich die Frage jetzt, wenn du sagst, Probleme lösen, das stimmt, du bist dafür da, die Probleme zu lösen und gleichzeitig habe ich bei Politikern, nicht nur bei dir, sondern generell das Gefühl, dass egal welche Lösung sie präsentieren, es gibt immer irgendwie ein Lager, das schießt. Also, weißt du, wie ich meine? Es gibt immer eine Seite, die mit dem Vorschlag, den du machst oder mit der Lösung, die du präsentierst, nicht einverstanden ist. Und ich in meinem Kopf, auch als lösungsorientierter Mensch, denke mir immer so, wie anstrengend muss das vor allem mental sein, wenn man, egal was man macht, immer Gegenwind bekommt.
Total. Ich habe die Erfahrung mal gemacht. Bin halt als junger Mann schon als Generalsekretär meiner Partei mal zurückgetreten. Hab da Verantwortung für manchen Schlamassel übernommen, wo ich auch selber mit dabei war, also okay alles. Ich habe dann 7 Jahre in einem Beruf außerhalb der Politik noch gearbeitet und die tollste Erfahrung, die ich da gemacht habe, war, dass man, wenn man was gut gemacht hatte, wurde das auch als gut anerkannt. Punkt. Und selbst wenn man sich voll eingesetzt hatte und hat ein Ergebnis aus welchen Gründen noch immer nicht erzielen können, wurde die Anstrengung anerkannt und wurde anerkannt, woran es gelegen hat, dass es dann vielleicht doch nicht das Ergebnis gebracht hat, was man eigentlich wollte. Das war für mich total wohltuend und ich glaube in meiner menschlichen Persönlichkeitsentwicklung genau noch im richtigen Zeitpunkt, so mit Mitte 30. Weil in der Politik ist es so, wie du sagst. Und die Anstrengung besteht nicht darin, Kritik auszuhalten, weil Kritik in der Demokratie hat immer 2 Dimensionen. Die einen, die alles kritisieren, aber selbst bei denen und auch in einem anderen Lager, die Kritik als sachlichen Verbesserungsvorschlag meinen, finden sich Dinge, die es wert sind, gedacht zu werden. Man muss in der Demokratie immer offen bleiben dafür, dass ein noch so scharfer Anwurf vielleicht einen inhaltlich guten Kern hat. Und dieses Trennen, wer meint's bös oder welcher Teil einer Kritik ist überspitzt, um über Medien dann noch mehr Druck auszuüben, und welcher Teil ist richtig? Also wenn wir Reformvorhaben machen, dann haben wir immer ein Ziel damit, oder mehrere Ziele vielleicht, die wir damit verfolgen wollen. Trotzdem kann es sein, dass manche der Schritte übers Ziel hinausschießen oder eine Wirkung haben, die wir nicht ausreichend bedacht haben. Und man darf nie sagen, ah, die Kritik ist ja erwartbar. Ja, sie ist erwartbar. Und dann jede Kritik von sich weisen. Und das zu filtern, ich glaube, das ist total wichtig. Ich zwinge mich dazu. Ich zwinge auch mein Umfeld dazu und werbe auch bei den Ministern dafür, niemals bockig werden. Nie mit dem Kopf durch die Wand. Das ist nicht gut, sondern immer zuhören. Auch wenn der Ton nicht passt, auch wenn es nicht fair ist, auch wenn es menschlich manchmal ungerecht empfunden wird, wenn man kritisiert wird, das empfinde ich manchmal auch. Das ist ganz normal, das sind alles Menschen. Und trotzdem dann gucken, welche Punkte stehen da? Was ist der sachliche Punkt? Ist das richtig? Kann es vielleicht doch richtig sein, dass wir da was nicht gesehen haben? Und das ist die Aufgabe, die wir haben. Das ist manchmal anstrengend. Ich glaube, wenn das nicht mehr gelingt, ist man irgendwann auch kein guter Politiker mehr. Wenn man bockig wird und zumacht, dann kann man die Funktion, die Politik eben auch hat, nämlich unterschiedliche Interessen immer wieder zu bündeln, zusammenzubringen und trotzdem voranzukommen, nicht mehr erfüllen. Dann fliegst du aus der Kurve, dann wirst du irgendwann noch abgewählt, glaube ich. Oder du wirst so unzufrieden, dass du sagst, komm, ich suche mir was Neues.
Ich finde das unglaublich spannend, weil das, was du da gerade beschreibst, das setzt ja eine unglaubliche Resilienz voraus im Prinzip. Also immer wieder dann diese innere Balance zu haben, diese mentale Balance zu haben, okay, ich konzentriere mich auf diesen sachlichen Punkt, der jetzt vielleicht in dieser hässlichen Kritik mit verbaut ist. Das kostet ja quasi, so stelle ich mir das zumindest gerade vor, immer unglaublich viel Kraft, weil es ja auch mal menschlich und authentisch ist. Und da sind wir wieder beim Thema, von dem wir gerade gesprochen haben, auch mal zu sagen, ey, jetzt ist aber auch mal gut gewesen. Das geht mir jetzt hier zu weit. Ist das eine Strategie? Ist das wirklich einfach Teil eines Charakters, eines Politikers? Kannst du das beschreiben? Weil wie gesagt, ich aus meiner Sicht ist das unfassbar belastend auf mentaler Ebene, wenn man immer dagegen ankämpfen muss, egal in welche Richtung man denkt im Prinzip. Weißt du, wie ich meine?
Ja, total. Also ich kann nur sagen, wie ich mit solchen Sachen umgehe, Moment Abstand nehmen, sich wirklich auch bei größeren Dingen zwingen, schlafen eine Nacht drüber, mal ein- und ausatmen, dann nochmal durchgucken. Ich hab in der Vorbereitung aufs zweite Staatsexamen hatte ich so einen tollen Richter, der uns genau trainiert hat, wie man mit Akten umgeht. So, da kriegst du so Akten, die sehen so aus wie eine Gerichtsakte und da musst du dann nachher was zu schreiben, musst ein Urteil schreiben oder so. Also ich bin Jurist so. Dann habt ihr das da liegen und dann nehmt ihr euch einen Stift und dann kringelt ihr die Sachen ein, die wichtig sind. Und alles, was nicht wichtig ist, ignoriert ihr mehr oder weniger. Alles, was so in der Akte irgendwie Gelaber ist, und dann schreibt ihr das Wichtigste raus. Und diese Methode, ich nehme jetzt nicht immer einen Stift und kringel alles ein, aber die Methode, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, damit fängt es an. Also wenn da jemand, ich habe das so flapsig gesagt, tut ja keiner mehr unter Weltuntergang. Also wenn irgendjemand mich anschreibt und sagt, pass mal auf, dieses und jene Problem, das ist gefährlich für meinen Sozialverband, meine Firma, die gesellschaftliche Gruppe, die ich vertrete, dann ist da, um Aufmerksamkeit zu erregen, ist da immer eine kernige Beschreibung. Und die zu lesen, aber dann zur Seite zu legen, zu sagen, okay, wovon redet er in der Sache? Was passiert? Aha, hier wird ein Gesetz geändert, im Land, im Bund. Das betrifft ihn in der und der Dimension. Darum geht's, das zu filtern. Sich den Moment zu nehmen, das ist total wichtig und nicht wie so ein HB-Männchen unter die Decke zu gehen. Und das habe ich mir so antrainiert in den Jahren. Das geht nur, auch wenn es dann persönlich wird, nur wenn man eine Grundgelassenheit hat. Und dann sind wir wieder beim eben besprochenen, du brauchst eine Grundsouveränität und Ruhe. Dazu gehört es, Pausen zu machen, dazu gehört es, Schlaf zu kriegen, dazu gehört es für mich jedenfalls Sport, frische Luft, Musik, solche Sachen. Ich kombiniere alles drei, indem ich mich jetzt halt auf so ein Fahrrad setze und mir Knöpfchen ins Ohr mache, dabei Musik zu hören, durch die Gegend zu fahren. Habe ich Bewegung, frische Luft und Musik, habe ich schon drei Sachen, die mir gut tun, dann in einem Slot von zwei Stündchen erledigt. Das ist so das, was mich in die Lage versetzt, dann in der neuen Woche auch diese Filterarbeit zu machen und auch die Freude an den Menschen nicht zu verlieren. Du spielst Fußball, das ist ein Sport auf Leistung getrimmt. Politik hat auch etwas, wo man, Politik muss man auch körperlich, glaube ich, schon was dagegen zu setzen haben, aber ich habe immer mit Menschen zu tun. Also ich agiere immer also Fußball auch, aber das ist eine andere Geschichte. Ich muss immer offen bleiben für Menschen. Politiker, total, die irgendwann Menschen nicht mehr mögen, weil man jeden Menschen nur noch als jemanden sieht, der einem ein neues Problem um die Ohren haut oder jeden Menschen nur noch irgendwie nervig sieht, dann ist auch schnell vorbei, glaube ich. Das funktioniert nicht. Kannst du so schlau sein und so viel Gutes wollen für die Menschen, wie du willst. Wenn du die Menschen nicht leiden machst, bist du kein guter Politiker.
Ja, teile ich total. Der Gedanke, der mir gerade so in den Kopf schießt, ist, musst du nicht zwangsläufig, eben weil du daran glauben musst, dass da irgendwann eine Lösung kommt und dass dieses Problem, ohne es jetzt konkret zu benennen, gelöst wird, so ein tief verankerter, positiver Mensch sein? Weil am Ende des Tages bist du ja mit so viel Negativität und du hast es, also was hast du es gerade beschrieben, als alles, was nicht Weltuntergang ist, das ist dann noch gut. Mit solchen Szenarien bist du ja konfrontiert tagtäglich, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch, wenn man so die aktuelle Nachrichten und Weltlage sieht. Wie schafft man das in so einer Welt als Politiker, der Verantwortung hat für ein Land, für mehrere Länder, wie schafft man es da, positiv zu bleiben?
Ich bin es einfach. Ich glaube, das kann man nicht. Ich schimpfe manchmal, ich bin auch manchmal unzufrieden über Dinge. Also ich bin nicht naiv, aber ich glaube dran, dass dieses Land, jetzt mal Deutschland in Summe oder auch Nordrhein-Westfalen, dass die Kraft da ist, die Probleme zu lösen, jedenfalls die großen und wesentlichen Probleme gut zu lösen. Da glaube ich einfach total fest dran. Dieser Glaube ist aber da. Also den kann ich mit dem, wenn der weg ist, kann ich den nicht wieder irgendwie, glaube ich, restaurieren oder dann kann ich den nicht irgendwie wieder auffüllen oder so. So der Glaube ist da und meine Erfahrung lehrt das auch. Was haben wir alles an großen Krisen gehabt? Weltfinanzkrise, Energiekrise, Corona-Pandemie. Ja. Und das habe ich auch früh gelernt. Das ist vielleicht das Privileg, wenn man jung schon auch mit spannenden Leuten arbeiten kann. Ich erinnere mich an 9/11. Das war in der Phase, glaube ich, wo ich da gerade jung in der Politik war. Und ich hatte so das Gefühl, das verändert jetzt alles. Das verändert die USA so stark und im Umgang mit der islamischen Welt und so weiter. Ja, hat wesentliche Veränderungen gebracht, selbstverständlich. Hat auch in den USA Gründung der NSA und Umgang mit den eigenen Bürgern maßgeblich Veränderungen gebracht. Aber mein Gefühl war, das erschüttert jetzt uns hier auch in unserem Alltag und zwar ab morgen. Und dann war es damals, glaube ich, unser Ministerpräsident damals, Jürgen Rüttgers, der gesagt hat, na, junger Mann, ja, aber für die allermeisten Leute geht morgen wieder die Sonne auf, sie fahren zur Arbeit und genau das ist auch Aufgabe von Politik, die Krisen dieser Welt so ein bisschen aus dem Leben der Leute rauszuhalten. Und das ist uns ganz oft gelungen, an manchen Stellen nicht. Wenn ich jetzt Flucht und Migration sehe, hat es bis heute Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl, auch auf die Sicherheitslage. Wir sehen es in der Kriminalitätsstatistik, da kann man nicht dran vorbeireden. Also es gilt nicht in jeder Dimension und es gilt auch nicht für jede Krise, aber ich glaube daran, dass wir in Deutschland sehr stark sind und sehr viele, vielleicht nicht alle, aber sehr viele Probleme gut lösen können.
Ich verarbeite gerade den Gedanken. Ich finde es einen sehr spannenden Gedanken und ich glaube, dass da viel Wahrheit drin steckt, vor allem halt eben in dieser Tatsache, dass für uns, dass wir am Ende des Tages sehr privilegierte Menschen sind in Deutschland, ich jetzt als Fußballer, du auch als Politiker, dass man halt einfach allein schon dieses große Glück hat, aufzustehen und zu wissen, dass es einem im Vergleich sehr, sehr gut geht. Ich glaube, da müsste man sich wahrscheinlich viel öfter dran erinnern. Das geht so ein bisschen in das Thema, zu dem ich jetzt nochmal eben überkommen möchte. Und zwar, wir haben gerade schon viel über mentale Gesundheit gesprochen und ich mache diesen Podcast weil es mir ein unglaublich großes Anliegen ist, dass wir mehr darüber sprechen, dass wir einen besseren Zugang zur mentalen Gesundheit haben und das nicht mehr als Tabuthema abtun. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Es gibt immer mehr Menschen, die sich trauen und auch Hilfe suchen. Was ich dich gerne mal fragen würde, gibt's so auch so als Politiker, gibt's da für dich ein Thema, auf das du besonders schaust im Hinblick auf mentale Gesundheit?
Ich habe es gar nicht ursprünglich als Thema der mentalen Gesundheit gesehen, sondern als gesellschaftliches, das Thema Einsamkeit. Ich bin Ministerpräsident geworden nach der Bundestagswahl 21. Armin Laschet war Kanzlerkandidat und hat dann sein Amt als Ministerpräsident niedergelegt und ich bin dann gewählt worden. Das war sozusagen der letzte Teil der Pandemie. Wir wussten damals nicht, dass der letzte Teil ist unbedingt. Hätte ja auch nochmal die nächste Welle und die nächste kommen können. Aber Wir hatten schon ein paar Erfahrungen, wir hatten schon ein paar Dinge gesehen, auch bei den Auswirkungen dieser Corona-Maßnahmen. So, wir haben damals, du warst in Bergamo mal, wir haben auf Bergamo geguckt und diese Militärlaster mit den Toten und so. Also wir waren ja schon in Deutschland ziemlich alert, haben auch da reagiert, an manchen Stellen vielleicht auch überreagiert, das muss man auch selbstkritisch sagen. Das meine ich jetzt aber, ich meine jetzt gar nicht die unmittelbaren Maßnahmen, sondern wie wirken die? Und auf einmal war klar, bei jungen Leuten ist Einsamkeit ein Thema. Ich hatte bis dahin über Einsamkeit nicht viel nachgedacht, will ich wohl ehrlich sagen. Und wenn, dann war die Assoziation mit Einsamkeit war eher mit alten Leuten. Ja, wenn der Partner stirbt, die Kinder aus dem Haus sind, das war offensichtlich, dass da ein Thema war, aber bei jungen Leuten. Und dann habe ich, das ist ja das Privileg eines Menschen, der Regierungsverantwortung hat, ist ja dann auch nicht nur davor zu stehen, sondern zu sagen, wie gehe ich damit jetzt um, einen eigenen Weg umzugehen. Wir haben zum Beispiel erstmal Forschung beauftragt. Ja, man hat ein Gefühl, wir hatten Erzählungen, dass die Kinder den ganzen Tag vor der Spielekonsole sitzen und kaum noch aus dem Bett kommen und so. Und dann haben wir Forschung beauftragt und haben gesehen, oje, da ist was. Kinder, junge Leute, je nach Altersgehorte, je nach Intensität, bis zur Hälfte der Kinder und Jugendlichen in bestimmten Altersgehorten hat schon Einsamkeitserfahrungen gemacht. Wo man denkt, verflixt doch mal, das darf doch nicht sein. Ey. Das darf doch echt nicht sein. Woran liegt das? Weiter geforscht, geguckt, erste Ansätze gesucht. Bei Politik kann Einsamkeit nicht mit unseren normalen Mechanismen angehen. Ich kann kein Verbot ins Strafgesetzbuch schreiben. Einsamkeit ist verboten, jetzt mal ganz doof gesagt. Ja, ich kann auch kein Einsamkeitsbekämpfungsgesetz machen. Aber ich habe dann alle Minister mal gebeten, denkt mal drüber nach in eurem Geschäftsbereich. Und siehe da, kam doch eine Menge von Dingen, auf die man vielleicht im Moment nachdenken, guckt, Lehrer mit Fortbildung in die Lage zu versetzen, gerade bei Kindern und Jugendlichen Einsamkeit zu erkennen und dann auch Wege zu finden, damit umzugehen. Der Justizminister, da hatte ich jetzt gar nicht groß erwartet, dass der irgendwie mit Ideen zur Einsamkeit kommt. Der sagt, ja, warte mal, wenn Leute aus dem Knast kommen, sind oft alle sozialen Bindungen weg, nix, stehen da und haben nix, keine Bindung, Einsamkeit, pur. Um mit der Gefahr nachher in alte Muster zu verfallen und so weiter. Also haben wir eine ganze Menge, insgesamt 100 Maßnahmen identifiziert, die wir ergreifen, um unseren wahrscheinlich nur bescheidenen Beitrag als NRW-Landesregierung zu leisten, Einsamkeit anzugehen, zu bekämpfen.
Ja, es ist, ich bin froh, dass du dieses Thema ansprichst. Es ist ein Thema, was natürlich die Psychologie auch viel rumtreibt. Es ist ein gesellschaftliches Problem, aber es ist natürlich auch ein psychologisches Problem. Wir wissen mittlerweile durch sehr, sehr viele Analysen, dass Einsamkeit ein großer Verstärker für Depressionen ist und ein großer Risikofaktor für Depressionen, nicht nur, aber vor allem Depressionen ist. Und von daher ist es halt eben auch ein Thema, was unglaublich viele Menschen angeht und was, glaube ich, und da haben wir, glaube ich, was gemeinsam, weil auch ich habe Einsamkeit, bevor ich dieses ganze Ding hier studiert habe, gar nicht als so ernstzunehmendes Thema wahrgenommen. Ich glaube, das tun viele nicht und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass man darauf aufmerksam macht, dass es eben nicht nur gesellschaftlich, sondern halt auch psychologisch sehr relevant ist in unserer aktuellen Gesellschaft. Die Frage stelle ich mir gerade, weil es so gut ins Thema passt. Hast du auch schon mal Erfahrung mit Einsamkeit gemacht, auch als Politiker, der sehr viel unterwegs ist, der wahrscheinlich auch sehr viel mit sich selbst Zeit verbringt und Zeit verbringen muss. Kennst du dieses Gefühl von Einsamkeit?
Ich habe mal gelernt, dass Einsamkeit, die Definition ist, von Einsamkeit ist, dass man niemanden hat, mit dem man seine Probleme teilen kann. Und dann muss ich, glaube ich, sagen, habe ich ein sehr, sehr großes Glück, dass da immer jemand war. Ich habe zwei ältere Schwestern und das ist in meinem Leben, glaube ich, echt großes Glück. Außerdem habe ich Freunde, einen kleinen Freundeskreis, teilweise seit meiner frühesten Kindheit und aus der Jugend, wo ich genau weiß, da kann ich anrufen, Tag und Nacht. Also, kommt nicht vor, aber ich könnte. Andersrum genauso. Und da weiß ich schon, dass ich ein großes Privileg habe. Dann habe ich irgendwann meine Frau kennengelernt, wo es sowieso so ist, dass man miteinander die Sorgen teilen kann und Nöte und Gedanken teilen kann. Es gab Momente in meinem Leben, wo es mir dreckig ging. Aber da war eben, da konnte ich jemanden anrufen. So, und dann, ich erinnere mich daran, also 2010 starb mein Vater kurz, also unsere Mutter ist gestorben, 95, da war ich gerade im Abi. Unser Vater dann 2010, da war ich gerade als Generalsekretär der CDU zurückgetreten. Ich hatte eine Beziehung, die ging dann in die Brüche. Da stand ich vor existenziellen Fragen, also vor den grundlegenden Fragen, was mache ich eigentlich jetzt mit meinem Leben, was mache ich jetzt mit mir? Und auch so ein bisschen, wenn man aus so einem Thema rauskommt, das einen sehr prägt, aus so einem Berufsumfeld rauskommt, von 100% auf null, ja, wer bin ich eigentlich? Wer will ich eigentlich sein? Und diese Fragen dann bei einem langen Spaziergang mit meiner Schwester zu besprechen, hat damals bei mir schon alles sortiert. Also ich hatte damals, bin dann einfach mit ein paar Fragen von ihr, die hat sie mir gestellt, überleg doch mal, was du willst und so weiter. Kann das jetzt im genau gar nicht mehr so erinnern, aber ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Austausch. Und dann habe ich ein paar Wochen, mein Kalender war auf einen Schlag leer, habe ich ein paar Wochen lang in Rehde im Garten meines Elternhauses, da hatte mein Vater so auf 1,50 Meter Höhe so ein paar, da waren ein paar Fichten, sagen wir 20 Fichten hat er so absägen lassen. Und dann standen die da schon so ein Jahr und da sollten immer noch mal die Wurzeln ausgemacht werden. Und dann habe ich jeden Tag einen Baum entwurzelt. Mit Hackebeil, mit Spaten, mit Kettensäge. Und nach drei Wochen oder so lag da ein Haufen Wurzeln und ein Haufen gesägtes Holz. Ich hatte die Hände blutig von Schwielen. Ein paar Mal musste ich die Kettensäge nachschleifen lassen, aber ich hatte meinen Kopf sortiert. Das ist so eine Phase, die ist total krass. Verrückt irgendwie. Aber da habe ich echt durch die körperliche Arbeit und die Gedanken, die Fragen, was will ich eigentlich, was habe ich eigentlich verkehrt gemacht, was lerne ich eigentlich auch aus diesen Fehlern, die ich selber gemacht habe, da habe ich schon an mir gearbeitet, glaube ich, würde man heute sagen, aber es war kein bewusster Start, das so zu machen, aber danach waren ein paar Sachen klar.
Quasi eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Was waren das für Antworten, die du da gefunden hast, beziehungsweise was war klarer?
Kannst du das
beschreiben?
Meine beiden Schwestern sind nach dem Abi aus dem Haus. Die Eltern waren in dem Moment beide tot. Ich hatte dieses Haus da. Das war irgendwie dann auch klar, dass ich das übernehmen würde, weil ich da in Rehde wohnte. Hatte eine Wohnung. Mhm. Und dann habe ich zum Beispiel für mich entschieden, ich will da leben. Also das Haus habe ich anderthalb Krass. Jahre, zwei Jahre später abgerissen, weil der Keller war undicht, das Dach war undicht. Ein paar Sachen waren einfach, es war ein Haus Ende 60er, Anfang 70er gebaut. Ein paar Dinge waren nicht in Ordnung. Das zu sanieren wäre wirtschaftlich nicht vernünftig gewesen und Raumaufteilung und generell, das war nicht altengerecht, nicht behindertengerecht. Das habe ich auch bei meinem Vater gesehen, dass das am Ende ihm nicht gut getan hat, dann nicht richtig mobil zu sein in dem Haus, immer mit dem Rollator da durch die Türen durchzueiern und alles Käse. Wie gesagt, auch Schluss, das Haus wird abgerissen, wird neu gebaut. Aber hier wird neu gebaut, hier will ich leben. Ich kannte meine heutige Frau noch gar nicht, keine Familie. Ich habe das für mich gebaut als klarer Wurzelschlag da, wo ich herkomme. Weil ich dachte, das tut mir gut, hier zu sein.
Boah.
Das tut mir, also wirtschaftlich total bescheuert, als Single, sehr viel schlauer gewesen, das irgendwie da Mehrfamilienhaus drauf zu bauen, die zu vermieten oder das Grundstück zu verkaufen. Also, aber nein, das war mein Ding, dieses Wurzelschlagen dort. Als total meiner Person, meiner Identität. Das war so eine Entscheidung damals. Eine Entscheidung war auch, dass ich nicht alles hinschmeiße und komplett aus der Politik rausgehe, aber dass ich zum Beispiel wieder neben dem Landtag arbeiten will. Dass ich einfach nochmal was anderes haben möchte. Eben, was wir eben gesprochen haben, nicht zu sehr abhängig zu sein in so jungen Jahren von einem Umfeld, das kaum Lob, kaum gutes Feedback bereithält. Sondern ich wollte arbeiten und sehen, was ich kann an der Stelle außerhalb der Politik. Das war auch eine Entscheidung. Ohne aber komplett aus der Politik rauszugehen. Und da musste dann auch erst der richtige Job kommen, dass das passte. Der kam dann zum Glück bald. Das waren so ein paar Entscheidungen, die ich da in diesen Wochen getroffen habe.
Ich würde da gerne noch einmal nachhaken wollen, weil du hast es gerade selber schon angesprochen. Du bist dann zurückgetreten aufgrund, weil du Verantwortung übernommen hast für das, was passiert ist. Das ist jetzt auch gar nicht das Thema. Was mich daran interessiert, du hast dann gesagt, du möchtest nicht komplett aus der Politik zurück, sondern ich möchte weiter irgendwie dabei sein. Als du dann den Schritt wieder zurück in die Politik gegangen bist, warst du dann derselbe Hendrik, der zurückgetreten ist, oder hast du dich auf irgendeiner Ebene weiterentwickelt oder verändert?
Ja, total. Also das sieht man schon daran, dass ich sehr damit gerungen habe, in die Politik zu kommen. Wieder voll reinzugehen. Ich war ja im Landtag, aber ich war sozusagen dritte Reihe Opposition plus normaler Beruf und hatte inzwischen meine heutige Frau kennengelernt. Und dann gab es noch nicht sozusagen mit unterschriftsreifem Vertrag, aber es gab eine ausgesprochene Möglichkeit, Angebot, was anderes zu machen. Und dann sagte mir mein Gegenüber sinngemäß, ja gut, okay, wenn Sie jetzt hier Minister werden, dann verstehe ich natürlich, dass Sie mein Angebot nicht annehmen. Ich hatte aber nur gerade für den Landtag kandidiert. Und mit der Rückendeckung meiner Parteifreunde vor Ort, und damit soll man auch nicht spielen, das ist auch immer ein Vertrauensbeweis, und haderte so ein bisschen. Und ich war eigentlich ziemlich sicher, ich werde nicht Minister. Ich wurde dann ja Verkehrsminister, damit hatte ich aber 0,0 gerechnet. Da gab es ganz andere, die hätten Verkehrsminister werden können, die vorher Verkehrspolitik gemacht haben. Da gab es ganz andere Leute aus meiner Region, aus meinem Alter. Also ein Hendrik Wüst hätte es im Kabinett von Armin Laschet eigentlich nicht gebraucht. Da hätte keiner gesagt, der Bursche fehlt da jetzt. Dazu war ich auch nicht besonders genug eigentlich. Und all das lag da so. Und dann zeichnete sich aber ab. Und Armin Laschet ist so ein ganz ehrlicher Typ. So, der sagte dann irgendwann in der Fraktionssitzung, also, ja, Hendrik, komm doch nachher mal auf den Kaffee. Und alle so, hui. Wir sind in der Phase, wo alle denken, wer wird jetzt was und so. Und dann sagte er, ja, du, ich möchte dich irgendwie gerne dabei haben. Und überleg doch mal, was passen könnte. Und da gab es verschiedene Varianten und so. Boah, da habe ich echt schlecht geschlafen. Da habe ich echt schlecht geschlafen. Und im Nachhinein sage ich, dieses schlecht geschlafen ist ein gutes Zeichen. Nicht zu sagen, yippie, endlich erkennt mal jemand meine Genialität und so. Sondern echt, und ich habe gehadert wegen der Frage, bin ich bereit, mich wieder voll in ein Arbeitsumfeld zu geben, mich wieder voll in die Öffentlichkeit zu begeben. Mich im Verkehr NRW, ich meine, da weiß jeder, dass sie 10, 20 Jahre Baustellen designen müssen, Brücken, Sanierung, neue Autobahnkreuz und so weiter, wo jeder sagt, ist vernünftig, aber die Baustelle nervt halt voll, ja. Und wie geht man damit um und kriegt man diesen Widerspruch aufgelöst und so weiter? Du kriegst wieder so viel ab, du kriegst wieder so viel Kritik. Kannst du das abwettern? Hältst du das, oder wie man heute vielleicht sagen würde, bist du resilient genug? Das Wort habe ich aber gar nicht drauf gehabt, sondern habe ich so viel Spaß auf Politik, dass ich das alles gut verarbeiten kann? Oder habe ich zwei Nächte? Dann gab es den großartigen Moment mit meiner damaligen Freundin, meiner heutigen Frau, die gesagt hat, Hendrik, vielleicht hilft dir, egal was du entscheidest, ob du dich für eine berufliche Veränderung entscheidest, aber außerhalb der Politik, oder ob du wieder voll in die Politik gehst, ich bin bei dir und wir zusammen schaffen das eine wie das andere. Da habe ich wieder, habe ich gewusst, ja, die musst du jetzt unbedingt heiraten. Und zweitens habe ich gedacht, dann kannst du auch in die Politik gehen. Das passt nicht. Da passiert dir nichts. Das passt und da passiert dir nichts.
Ja. Krass, ja. Und hat sich das dann ab dem Moment auch direkt richtig angefühlt, als du gesagt hast, okay, also mit der Unterstützung deiner damaligen Freundin, du gehst diesen Schritt, war das dann von Tag 1 auch, weil wir haben ja gerade auch über diese Thematik gesprochen, man ist von dieser Welt, wo man auch mal Lob bekommen hat, wo einfach mal auf die Schulter geklopft wurde und wo nicht immer alles nur blöd ist und man von allen Seiten attackiert wurde, wieder hin in dieses Haifischbecken, so will ich es jetzt einfach mal so ein bisschen polemisch ausdrücken. Hat sich das trotzdem sofort gut angefühlt und war das, was du wolltest quasi?
Es hat sich super angefühlt, ganz, ganz oft, manchmal auch nicht, aber im Großen und Ganzen toll, viel besser, als ich gedacht habe. Das lag an den Umständen. Ich hatte das große Glück, tolle Leute um mich zu haben. Ich hatte einen tollen Staatssekretär, Büroleiter, Referenten und so weiter, was man so an Mitarbeitern da hat. Das passte wahrscheinlich an manchen Stellen einfach zufällig total super. Tolle Menschen in diesem Ministerium. Ganz, ganz viele tolle, tolle Leute, die wollten richtig was losmachen. Die haben nicht irgendwie man kann ja auch so, man könnte ja vielleicht sagen, dass sie irgendwie bräsig sind oder irgendwas. Nix. Der Verkehr NRW, weißt du selber, Riesenherausforderung. Aber das lag nicht an den Leuten, das lag an anderen Sachen. Und die wollten unbedingt, das war toll. Dann ging in Duisburg, ich war gerade im Amt, da ging in Duisburg eine Rheinbrücke kaputt. Ich denke, jetzt haben sie dich. Was ist das für ein Mist? Was habe ich verbrochen, dass mir so ein Pech passiert? Aber auch da dann mit den Leuten da vor Ort, mit den Leuten aus der Wirtschaft, ausbaldowert, wie man es hinkriegt und dran gearbeitet. Und es war gut. Also in der Sache kriegte man was bewegt. Das Umfeld war ganz überwiegend total positiv. In der Regierung gab es kein Palaver. In der Verkehrspolitik nie Streit. Damals Schwarz-Gelb war alles gut. Schwarz-Grün heute auch. Aber das war damals jetzt so die Beschreibung. Einfach alles gut. Deswegen habe ich das nie bereut. Aber auch deshalb, weil die Phase, sag mal, der Auseinandersetzung mit sich selber, die Phase der Berufstätigkeit außerhalb der Politik mir eine gewisse Souveränität gegeben hat, die ich vorher ganz offensichtlich nicht hatte.
Ja.
Und eine innere Distanz. Ich nehme es einfach nicht persönlich, wenn in den Zeitungen Kritik an der Amtsführung des Ministerpräsidenten geäußert wird. Das gehört dazu.
Stark.
Das nehme ich entweder an, wenn ich denke, da haben sie einen Punkt, oder ich schüttel auch manchmal den Kopf, wenn ich denke, dass da habt ihr irgendwas nicht begriffen oder so. Das ist ja auch menschlich, aber ich nehme das nicht mit, ich nehme das den Menschen nicht übel, die da Berichten senden oder schreiben. Und ich habe das große Glück, es nicht mit in den Schlaf zu nehmen. Und wenn ich nach Hause komme, lasse ich es auch einfach relativ schnell hinter mir. Und auch das, wo ich sage, kann man, glaube ich, nicht selber beeinflussen. Und wenn es weg ist, wird es problematisch. Aber bei mir ist es auch jedenfalls noch so.
Ja, da kann ich mir auf jeden Fall noch eine Scheibe bei dir abschneiden. Ich bin da noch nicht so weit. Ich löse das im zweiten Teil meiner Karriere eher damit, dass ich dann einfach mich diesen Artikeln verweigere. Das wäre wahrscheinlich für dich gar keine Option, weil du ja auch darauf angewiesen bist, zu wissen, was da von allen Seiten kommt.
Schaffst du das? Also ich lese es abends nicht mehr, sondern nur noch morgens meistens. Schaffst du das, dass du sagst, ich lese mir jetzt das gar nicht, was da die italienischen Fußballkommentatoren sagen, senden und so?
Ganz würde ich nicht sagen. Ich habe da schon so meinen inneren Frieden und auch eine Strategie gefunden, wie ich das einigermaßen so hinbekomme. Ich habe einfach gemerkt, dass mir das sehr gut tut, weil ich meine, ich bin jetzt relativ gefestigt in meiner Persönlichkeit und würde sagen, auch wenn mir jetzt jemand irgendwie ans Bein pinkeln möchte, dann lasse ich mich davon nicht beeinflussen. Aber ich weiß, zu Anfang meiner Karriere, wenn die Kritik war, ey, pass auf, der Gosens, der kann nur mit links gut schießen und mit rechts kann er gar nichts, dann war ich aber am nächsten Tag auf dem Fußballplatz und habe meinen rechten Fuß trainiert. So. Und das ist natürlich nicht gesund auf lange Sicht, wenn man immer sich verhalten möchte, so wie die anderen das gerne, wie die anderen das gerne wollen, dann wird es sehr schwierig. Deswegen ist so mein Umgang eher damit, mich dem zu verweigern, weil ich nach wie vor ja mit ungerechtfertigter Kritik große Schwierigkeiten habe, weil das bei uns und gerade hier in Italien immer sehr schnell sehr polemisch wird und das ist wahrscheinlich dann so, wie du das sagst, das muss man dann wahrscheinlich irgendwie im Charakter drin haben, dass man das sozusagen trennen kann und viele Fußballer können das auch trennen, weil sie eben diese Fußballpersönlichkeit haben und halt eine private Persönlichkeit haben und da sozusagen so sich so zwei Figuren entwickeln. Und ich habe das halt gar nicht. Ich bin halt einfach der Robin, der ich schon immer war. Und deswegen ist das halt nicht immer nur ein Angriff auf den Fußballer, sondern immer auch ein Angriff auf die Person Robin.
Verstehe.
Und das ist noch spannend. Das würde ich gerne auch mal von dir wissen. Hast du diese zwei Persönlichkeiten, um quasi die Privatperson Hendrik Wüst zu schützen?
Ein bisschen schon, was ja. Ein bisschen. Also es ist relativ einfach. Ein Politiker ist nur dann überhaupt relevant, kritisiert zu werden, wenn er ein Amt hat. Insofern gibt es diesen amtsausübenden Menschen. Das bin ich die allermeisten Stunden des Tages. Und ich glaube, der entscheidende Lernkurve ist oder das Entscheidende, was man entweder irgendwie hat oder nicht hat, ist, dass man in dem Moment, wo man eben nicht Amt ist, sondern Papa oder Ehemann oder Kumpel, dann eben auch anders ist, nämlich ein Stück weit nahbarer, vielleicht auch weicher, offener. Und das gelingt mir. Ich habe irgendwann in dieser Phase nach meinem relativ umfassenden Tiefpunkt sozusagen, habe ich irgendwann so diese Idee entwickelt, im Grunde sind Politiker wie Gebrauchtwarenhändler in eigener Sache. Wir haben ja keine Gebrauchtwaren, wir verkaufen unser Produkt und unser Produkt ist leider nicht immer neu und frisch poliert, sondern wir haben eine Erfahrungswelt, die teilweise sichtbar ist. Ich bin mit 19 Jahren in den Stadtrat von Rehde gekommen. Schon vorher war ich da politisch als Jugendlicher engagiert. Das heißt, ich bin jetzt 50, seit über 40 Jahren gibt es über mich öffentlich in Archiven findbare Beschreibungen über meine Person. Deswegen ist man irgendwie ein bisschen gebraucht, ja. Als B-Tomate. Das muss man aber trennen von wer ich eigentlich bin. Und man muss auch eins verstehen, was dann immer natürlich so, das wird so, glaube ich, etwas bewusst ignoriert von Leuten, die dann sagen, damals in den 90er Jahren, da war die Junge Union aber ganz konservativ und Herr Wüst war das auch oder so, wo ich denke, naja Leute, come on, ich bin jetzt 50. Ja. Mohammed Ali hat mal gesagt, wenn man mit 50 noch so ist wie 30, hat man 20 Jahre seines Lebens verplempert. Das muss man sich gegenseitig auch zugestehen. Ich will gar nicht wissen, was die Reporter, die über deinen rechten Fuß sagen, was die alles, als sie mal Fußball gespielt haben, weil die mit ihrem rechten Fuß schon Quatsch gemacht haben, ja. Aber man muss doch sagen, stimmt. Okay, da hat sich jemand entwickelt, da hat man an sich gearbeitet oder ist einfach erwachsen geworden, ne?
Total.
Und wenn man diese Dinge für sich klar hat, dann kann man die Fußballpersönlichkeit oder die Amtspersönlichkeit auch ein Stück weit vor der Tür lassen. Wenn man abends zu seiner Familie kommt und die gute Nachtgeschichte vorliest, dann hängt der Ministerpräsident sozusagen am Kleiderbügel. Also ich habe zum Beispiel ein Ritual. Das ist doch ganz wichtig, da beharre ich auch drauf. Ich komme nach Hause, ziehe den Anzug aus, Schuhe aus, Anzug aus, ziehe mir eine Jeans an oder irgendeine Freizeitbuchse, Pulli drüber, einmal kräftig Hände waschen, Schluck Wasser trinken, dann bin ich da. Es dauert so 3 bis 5 Minuten, so lange wie es dauert. Krass. Das ist so für mich so, wenn ich das ist meine Arbeitskleidung hier, ne? Und dann hänge ich die weg. Zack. Das hilft mir, glaube ich. Das habe ich nicht bewusst gemacht. Das hat mir kein Coach gesagt oder sonst was. Habe ich nie gehabt so. Aber ich habe inzwischen gemerkt, dass mir das wichtig ist. Unsere Kleine ist jetzt gerade 5, ne? Oder die Große, muss ich jetzt ja heute sagen. Dann kommt die Große und die 5 sagt, Papi, und sofort sagt, ich schätze hier ein Hallo, einmal drücken. Papi zieht eben Anzug aus. So, Papi sieht eben Anzug aus, Anzug geil. Aushängen, Jeans anziehen, im Winter ein Pulli statt Sakko, sonst Ärmel hochkämmen.
Stark.
Das ist so, schön. So ein bisschen Ritual, glaube ich. Hat sich so ergeben, ist mir letztens mal aufgefallen.
Ja, ist doch cool.
Scheint mir zu helfen.
Ja, vielleicht. Ist doch schön. Schönes Bild. Versprochen, letzte Frage. Ich weiß, wir müssen gleich zum Ende kommen, aber wir können nicht anders, als einmal unsere Parallele aufzudecken. Und die befindet sich in der Stadt Rehde, beziehungsweise dem Verein VfL Rehde. Und ich habe eine Frage noch dazu, weil mich das wirklich interessiert und ich so weit weg bin davon. Und zwar dreht die sich halt um diesen, um das Jungsein, das Kindsein. Und als ich nach Rehde gekommen bin, ich meine, ich war schon Jugendlicher, aber für mich hat sich immer alles um Fußball gedreht. Ich war fußballverrückt und Rehde. Liebe Grüße an Rehde und VfL Rehde und alle, die damit zu tun haben. Ihr habt mir wahrscheinlich auch dazu verholfen, dass wir hier gerade zusammen sitzen und dieses Gespräch führen. Aber für mich war es halt immer Fußball und Sport und von morgens bis abends draußen sein. Und das hat mich so geprägt in meiner Jugend, wie dich wahrscheinlich auch die Politik geprägt hat. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kommst du als junger Mensch, als Jugendlicher, vielleicht schon als Kind oder als pubertierender Mensch, dahin zu sagen, okay, Politik ist das, was ich gerne machen möchte, dafür interessiere ich mich. Kannst du mich damit nochmal einmal abholen, bitte, weil das ist wirklich eine Welt, ja, die in meiner Kindheit halt keine Rolle gespielt hat, ist ja auch überhaupt gar nicht werten, nur ich möchte es gerne mal zum Abschluss verstehen.
Ja gut, da Fußball zu spielen ist für Kinder und Jugendliche normaler, als sich für Politik interessieren, das können wir ruhig sagen.
Ja, das meine ich damit. Ja.
Das können wir ruhig so sagen. Also ich bin in Rehde aufgewachsen, ein paar hundert Meter weg vom VfL Rehde, aber sozusagen schon im ersten Baugebiet, das da direkt da dran angrenzt, mehr oder weniger. Und das ist ja irgendwie das Schöne auch in einer freien Gesellschaft, dass es ganz unterschiedliche Kindheiten geben kann. Ich bin 75 absolut. Geboren und ich war politisch irgendwie interessiert. So, also bei uns wurde Zeitung gelesen morgens und dann wurde geguckt, ja, wer nimmt den Lokalteil, wer nimmt den Mantelteil und wer guckt den Sportteil und so. Und dadurch haben meine Eltern, glaube ich, mich auch interessiert für diese Dinge, die in Zeitungen stehen, so. ich habe nie viel Sport gelesen. Ich habe viel Sport gemacht, Handball. Und später dann, wenn darüber geschrieben wurde in Zeitungen, was der TV-Rede, dann später HC-TV-Rede, Vereinsheim übrigens direkt hinter der Anlage vom VfL-Rede. Wenn da was geschrieben, habe ich es auch geguckt. Aber mich hat immer der Mantelteil interessiert. Und ein bisschen der Lokalteilpolitik. So, und dann kam aber, das war ein Interesse eines Kindes oder eines jungen Jugendlichen, 12, 13, 14. Dann fiel die Mauer. Und dann habe ich ein unglaubliches Privileg genossen. Vielleicht erinnerst du dich, oft in dem Stadion in Rehde, wo auch der VfL seine Spiele macht, war einmal im Jahr, ist bis heute ein LAZ-Leichtathletik-Meeting. Einmal im Jahr.
Ja.
Das war noch die große Zeit der Leichtathletik. Da wurde noch viel im Fernsehen berichtet, bevor die Dopingskandale kamen, mit viel Sponsoring und Geld. Und die Stars kamen zwischen den großen Golden League-Meetings in Zürich, Wien, London, Paris, kamen die an einem freien Wochenende nach Rehde, in mein Heimatdorf, damals 15.000, 16.000 Einwohner. Und dadurch hatten meine Eltern Menschen aus der DDR bei uns zu Gast. Das waren Sportleute, Trainer, Sportfunktionäre. Und die haben mich eingeladen nach dem Mauerfall, weil sie wussten, dass ich mich interessiere. Da war ich 14 Jahre, in dem Sommer, als ich 15 wurde, 1990, Mauerfall 89, Sommer 90, Wiedervereinigung 3. Oktober 90. In diesem Sommer, wo ich 15 wurde, bin ich mit dem Kumpel über Hamburg-Altena Umstieg in die Reichsbahn in die DDR gefahren. Irre Nummer.
Wow.
Also was für ein Vertrauen unserer Eltern in uns. So, und der entscheidende Punkt war, dass ich dann in der Schule, in dem Sportinternat, was da dran war, habe ich junge Leute kennengelernt in unserem Alter. Da durfte ich in den Volkskundeunterricht oder wie das hieß. Das war natürlich alles irgendwie cringe. Es gab die DDR noch, aber die Mauer war gefallen und die hatten da ihren DDR-Politikunterricht noch. Das war das Curriculum. Die interessierten sich für diese Aliens da aus dem Westen. Und wir interessierten uns für die. Und dann haben wir nicht viel Kontakt gehabt, ein bisschen gequatscht mit den Leuten. Dann bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, Moment, das sind genauso deutsche Jugendliche wie wir. Und ich hatte so einen kindlichen Gerechtigkeitsimpuls. Schon früh, der ist auch mir immer wieder begegnet, dass mir Leute davon nacherzählt haben. Und habe gesagt, es muss so sein, dass wir ein Deutschland sind. Also der 15-Jährige, 14-, 15-Jährige, das ist klar, diese jungen Leute müssen ein Deutschland sein. Da darf nichts dazwischen sein. Das war ja damals die Debatte noch gewesen, ein Jahr vorher. Lafontaine sagte, Mensch, Vorsicht, die ökonomischen Ungleichheiten sind zu groß und so. Hat er gar nicht Unrecht mitgehabt. Helmut Kohl hat gesagt, wir sind ein Vaterland, das regeln wir jetzt. Und ich war dann total dafür. Fand ich den Herrn Engholm, Björn Engholm von der SPD total gut. Helmut Kohl war so groß und so dick wie unser Papa, das war überhaupt nicht interessant. Aber 10-Punkte-Plan zur Wiedererlangung der deutschen Einheit auf der Reiseschreibmaschine von Hannelore Kraft getippt. Da habe ich gesagt, jetzt habe ich nicht nur ein Interesse, jetzt gibt es auch einen Moment, der entscheidet darüber, dass ich in die CDU gehe. Ich gehe in die Partei, die Einheit will. Bums, da war ich da.
Krass.
Ja, so war das, ja.
Boah, spannend. War das ja wirklich.
Und da
waren
aber ganz viele in dem Alter, ne, wo wir da waren, in meiner Stufe in der Schule, waren ganz viele Leute bei den Jusos auch. Wir haben Diskussionsabende gemacht mit den Jusos. Wenn man jetzt denkt, was ist das denn für eine komische Nummer? Wir haben uns alle paar Wochen mit den Jusos verabredet, junge Union Jusos, diskutieren. Uns hat ja nicht der Unterschied interessiert, sondern deren Argument. Und das war eine ganz politische Zeit.
Spannend.
Einfach für ganz viele junge Leute.
Boah, ich könnte echt noch sehr lange zuhören und ich habe echt tatsächlich auch noch einige Fragen auf dem Zettel, aber wir machen den Sack jetzt an dieser Stelle zu. Vielleicht ergibt sich nochmal die Möglichkeit. Es war ein unfassbar inspirierendes und tolles Gespräch. Ich danke dir vielmals für die Tiefe, die du zugelassen hast und für die Offenheit zu all den Themen. Einfach danke, dass du da warst. Das war echt ganz toll.
Gerne und alles Gute für den rechten, den linken Fuß, für den Fußball und für dieses Thema, das dich ja offensichtlich total umtreibt. Finde ich große Klasse.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Nur das Beste natürlich. Und
vielleicht sieht man sich mal in Rede.
Hoffentlich, das wäre doch, immer, damit sich doch der Kreis schön schließt.
Immer willkommen, alles Gute.
Ihr Lieben, ich glaube, ihr teilt dieses Gefühl, dass das echt ein intensives Gespräch war. Das war, wie ich ja auch eingangs schon erwähnt habe, eine Welt, in die ich da eingetaucht bin, von der ich nicht ganz so viel verstehe. Und ich glaube, eine Welt, in der wir uns alle nicht so wirklich komfortabel fühlen, einfach weil wir nicht nachvollziehen können, wie das ist, wenn man für so viele Menschen eine Verantwortung trägt und wenn man weiß, dass die Entscheidungen, die man trifft, eine so große Auswirkung teilweise haben können. Und ich finde, Und das ist, glaube ich, auch das, was ich am Anfang des Gesprächs wollte. Es sollte nicht um Parteien gehen oder um irgendwelche Konzepte oder irgendwelche Werbung. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen. Ich glaube, wir haben gar nicht so viel über Politik gesprochen. Wir haben viel mehr darüber gesprochen, was Politik für den Menschen Hendrik Wüst bedeutet und was da alles hintersteckt und ja, wie er sich da durchgearbeitet hat und eben trotzdem sich selbst nicht verloren hat. Und für mich war das ein unfassbar inspirierendes Gespräch. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Denke auch jetzt und ich glaube, werde auch noch länger darüber nachdenken, was da so passiert ist in dem Gespräch. Und von daher hoffe ich, dass diese Folge euch Spaß gemacht hat, dass sie euch ein bisschen was mitgegeben hat. Und entlasse euch mit diesen Worten in eine schöne Woche. Bleibt gesund und wir hören uns hier nächste Woche wieder bei Wie geht's? Macht's gut, ciao, ciao.
Für mich als Sportler ist das Thema Ernährung natürlich ein sehr großes und vor allem sehr wichtiges. Aus dem Podcast Die Ernährungsdocs können aber tatsächlich wir alle super wertvolle Infos und Tipps rund um die Themen Ernährung und Gesundheit mitnehmen. Die Themen reichen von A wie anti-entzündliche Ernährung bis Z wie Zuckerersatz. Und wir lernen zusätzlich von den spannendsten Fällen und erstaunlichsten Erfolgen aus dem erfolgreichen TV-Format. Emotionale Patientengeschichten, die einige von euch ja vielleicht aufgrund eigener Erkrankungen sogar nachempfinden können. Man lernt hier wirklich sehr spannende Informationen zu dem Thema. Und wer Inspiration fürs Kochen braucht, bekommt am Ende der Folge sogar noch ein Rezept zum Nachkochen einfach so mitgeliefert. Den Podcast, die Ernährungsdocs, gibt's zu hören in ARD Sounds und den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Von ARD Gesund und Enjoy. Eine Produktion von Bose Park Productions für Julian Bruckmann und Robin Gosens im Auftrag des NDR. Sounddesign Jonas Hafke. Wie geht's erscheint jede Woche montags in ARD Sounds. Folgt unserem Podcast gerne und schaut auch mal bei unseren Social Media Kanälen vorbei. Bis zum nächsten Mal.